Mentale Ordnung halten. Daniel Levitin ist ein in vielen Bereichen begabter Mensch. Er ist Musiker, professioneller Musikproduzent und geachteter Neurowissenschaftler. Den Herausforderungen, die die Informationsflut der heutigen Zeit mit sich bringen, hat er ein ganzes Buch gewidmet. Genauer gesagt hat er sein Buch The Organized Mind unserem Verstand gewidmet. Seine Kernaussage ist, das Gehirn kann sich nur auf eine begrenzte Anzahl von Reizen gleichzeitig konzentrieren. Er räumt mit dem Mythos Multitasking auf und gibt viele Hinweise, wie wir unser informationsüberflutetes Leben organisieren können. Eine wichtige Erkenntnis? Wir brauchen gut organisierte Orte, an denen wir unsere Informationen speichern und wieder abrufen können, um mental leistungsfähig zu sein. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass wir von einem gut sortierten und aufgeräumten Geist profitieren, insbesondere wenn wir kreativ, schöpferisch und sinnvoll arbeiten wollen. Das erinnert uns an Marie Kondo. Sie hat Aufräumen und Ordnung halten auf eine sehr japanische Art bekannt gemacht. Sie hat diese Themen nicht nur praktisch umgesetzt, sondern auch Menschen in schwierigen Situationen begleitet, wenn sie sich von Dingen trennen mussten, mit denen sie emotional stark verbunden waren. Aufräumen kann hier fast zur Therapie werden. Als kreativer Mensch würde ich einwenden, dass Künstler und Kreative auch das Chaos lieben und schon viele gute Ideen darin entstanden sind. Doch auch ich kämpfe mit der Informationsflut und muss mir gut überlegen, wo ich Inspirationen und neue Ideen festhalte, um sie später wiederzufinden. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als zu wissen, dass ich etwas Besonderes festgehalten habe und es später partout nicht wiederfinden kann. Kein Wunder, dass das Thema persönliches Wissensmanagement seit einiger Zeit große Resonanz findet und viele neue Möglichkeiten, Tools und Anwendungen dafür entwickelt werden. So ist meine digitale Bibliothek mit vielen Notizen und Buchzitaten nur ein Klick entfernt. So kann ich, Marie Kondo hätte sicher ihre Freude daran, in meinen digitalen Schubladen nach wertvollen Zitaten und in meinen eigenen Gedanken und Ideen nach Inspiration suchen. Eine Person, die diese Idee schon im letzten Jahrhundert umfangreich genutzt hat, war ein Bielefelder Soziologe, Niklas Luhmann. Er ging tagsüber seiner Arbeit als Verwaltungsjurist nach und forschte abends leidenschaftlich über gesellschaftliche Phänomene. Nach kurzer Zeit bekam er eine Professur an der Universität Bielefeld angeboten, obgleich er noch keine wissenschaftliche Karriere vorweisen konnte. In der Folge verfasste Niklas Luhmann in knapp einem Semester seine Doktorarbeit und in weiteren 5 Monaten seine Habilitation. Als er seine Stelle antrat, wurde er gefragt, wie viel Budget und Mitarbeiter er benötige. Luhmann antwortete, er brauche eigentlich nichts. Auf die Frage, was er erforschen wolle und wie lange er dafür brauche, antwortet er, eine Theorie der Gesellschaft, etwa 30 Jahre. Er brauchte dann knapp 29 Jahre, um sein Werk zu vollenden. Seine Werke schrieb er allein. Am Ende waren es fast 60 Bücher und hunderte von Aufsätzen. Auf die Frage, wie er das geschafft habe, antwortete er, sein Zettelkasten habe die Arbeit gemacht. Mit dem Zettelkasten meinte Luhmann sein analoges Zettelsystem, das wie ein riesiger Apothekenschrank aussieht. Man kann ihn in Bielefeld besichtigen und inzwischen auch digitalisiert im Internet. Rund 90.000 Notizen hat Luhmann bis zu seinem Lebensende verfasst und kategorisiert. Dazu benutzte er ein ausgeklügeltes System, mit dem er die Notizen organisierte und vernetzte, damals noch ganz analog. Heute würde das eine Software erledigen. Niklas Luhmann nutzte die Technik, die ihm damals zur Verfügung stand. In seinem Zettelkasten finden sich auch Notizen auf Brauereiquittungen und Kinderzeichnungen. Wie ein guter Gesprächspartner habe sein Zettelkasten nicht nur seine Gedanken sortiert, sondern ihm auch geholfen, neue Ideen zu produzieren. Dabei ist Luhmanns Ansatz keine Seltenheit. Auch Künstler wie John Lennon, Joni Mitchell und Autoren wie Ryan Holiday sind bekannt dafür, dass sie ihre Arbeit mit einer Menge gut sortierter Kisten verrichten, die ihre Werke und Notizen kategorisieren. Sie sind wie eine Wissensdatenbank, welche ihnen helfen, kreatives Denken zu entfalten. Sie sind mehr als ein Speicherplatz, sie sind Orte der Resonanz. Was für Niklas Luhmann der Zettelkasten war, waren für Mieko Kamiya ihre Tagebücher, Schuki genannt. In zahlreichen Notizen und Briefen hielt sie ihre Gedanken fest. Es finden sich Einträge in japanischer, aber auch in englischer, französischer und deutscher Sprache. Tagebucheinträge, Gedichte und Gebete, aber auch Notizen über die Entwicklung der Patienten, die sie begleitete. Aus ihren Aufzeichnungen entwickelte sie auch ihre Bücher und wissenschaftlichen Werke. Wenn wir Mieko Kamias Tagebücher lesen, sehen wir eine intensive Auseinandersetzung mit ihrem Dasein, ihren Zweifeln und natürlich ihren Fragen zum Ikigai. Was ist der Sinn des Lebens? Verdiene ich es zu leben? Wann immer ich Einträge von Mieko Kamia lese, erkenne ich ihr Ringen mit sich, ihrem Ikigai und existenziellen Lebensfragen. Gleichzeitig spricht sie mit ihrem Tagebuch wie mit einer nahestehenden Person. Sie stellt Fragen und führt ein offenes Gespräch mit sich selbst. Man erkennt deutlich, dass für sie das Schreiben nicht nur das bloße Festhalten von Gedanken und Notizen war, sondern dass das Schreiben für sie die Qualität des generativen Denkens auf Papier hatte. Wenn wir unseren Gedanken freien Lauf lassen und sie zu Papier bringen, entfalten unsere Worte vor uns sichtbar eine Struktur und können uns neue Zusammenhänge aufzeigen. Wir werden uns klar darüber, was in uns selbst vorgeht. Kreatives Schreiben ist ein wirksames Mittel, um Unbewusstes ans Licht zu bringen. Als expressives Schreiben wurde es auch für Kurztherapien eingesetzt. Heute nennen wir es Journaling und es ist in der Tat sehr hilfreich für unseren Geist, regelmäßig ein Tagebuch zu führen. Ich persönlich bevorzuge ein analoges Journal, da die Gefahr der digitalen Ablenkung gering ist. Außerdem spüren wir die Haptik von Papier und Stift und erleben so eine Resonanz beim Schreiben.